Ich begrüße Sie auch ganz herzlich. Ich bin heute nicht alleine hier oben, ich bin heute der Hahn im Korb und habe ebenfalls mit Expertinnen hier Unterstützung. Sie werden sich selber vorstellen und auch erzählen, was Sie heute für einen Hut tragen bei diesem Podium. Genau. Wir beginnen sonst gerade bei bei Luana.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Mein Name ist Luana Skener. Ich arbeite beim Kanton Schaffhausen als Fachverantwortliche Inklusion und Umsetzung UNBRK. Ich bin also heute als Vertreterin aus der Verwaltung hier. Wir haben es bereits gehört, die Schweiz hat 2014 die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Diese gilt für alle Staatsebenen, also auch für die Kantone. Und ich bin bei uns verantwortlich dafür, dass diese möglichst gut umgesetzt wird.
Danke schön, Luana. Dann machen wir weiter mit Irene.
Ja, guten Abend miteinander. Ich bin Irene Stissi, ich studiere Theologie an der Universität Basel und ich darf heute die betroffenen Vertreterin sein. In meiner Beschreibung habe ich sogar den Titel erlangt mittlerweile, dass ich Behindertenrechtsaktivistin bin. Ich nehme das jetzt mal an.
Und dann hätten wir noch Caroline.
Guten Abend, auch meinerseits. Mein Name ist Caroline Hess-Klein. Ich arbeite für den Dachverband der Behindertenorganisation Inclusion Handicap, das vorher erwähnt worden ist, einerseits. Und andererseits bin ich Lehrbeauftragte an der juristischen Fakultät der gleichen Universität wie Irene, also der Universität Basel. Und dort unterrichte ich das Fach Behindertengleichstellungsrecht.
Demokratie. Ja, dann starten wir auch gerade rein in die erste Frage. Und zwar möchte ich so ein bisschen ein gemeinsames Verständnis schaffen. Caroline, kannst du uns sagen, was ist denn politische Teilhabe? Was versteht man darunter, damit wir alle so ein bisschen das gleiche Bild davon haben heute Abend?
Also politische Teilhabe ist die Möglichkeit eines Bürgers, einer Bürgerin am politischen Meinungsbildung und Entscheidprozess teilzunehmen.
Also heißt gar nicht unbedingt, dass man sich aktiv in einer Partei befinden muss für politische Teilhabe?
Also für diese Teilhabe gibt es ganz viele Möglichkeiten, die mehr oder weniger aktiv sind. Wir werden sicher noch in die Diskussion darauf näher eingehen. Aber die Frage, die uns heute Abend eben besonders beschäftigt, ist, wie fest haben Menschen mit einer Behinderung die Möglichkeit dieser Teilhabe oder eben nicht?
Luana, aus Kantonssicht, hast du noch Ergänzungen?
Nein, ich sehe das auch so. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass man das umfassend betrachtet. Also zum einen die direkte politische Teilhabe. Zum Beispiel bei uns sind jetzt bald Kantonsratswahlen. Es waren erst gerade Regierungsratswahlen, aber dann wirklich auch schon die Meinungsbildung vorab.
Dankeschön. Irene, für dich politische Teilhabe. Wie lebst du politische Teilhabe?
Ich glaube, theoretisch gibt es sie. Praktisch, glaube ich, ist es immer noch eine Frage von Ressourcen. Also nicht nur bei Menschen mit Behinderungen, aber da ganz besonders. Und in meinem Fall habe ich manchmal das Gefühl, dass mein Alltag und meine Existenz wie schon so aufwendig ist, dass ich, um das alles einbringen zu können in die Politik, ich irgendwie Tage bräuchte, die doppelt so lang sind. Und das ist einfach nicht so. Und weil halt auch viele Materialien, zum Beispiel, wir haben es gehört, ein Teil wäre von politischer Teilhabe, dass einen Informationen erreichen. Und jetzt, gerade in meinem Fall, ich habe eine visuelle Einschränkung und viele Materialien, vor allem politische Materialien, sind einfach überhaupt nicht zugänglich. Und genau, deshalb gibt es sichtbare und unsichtbare Hürden, die mich davon abhalten?
Wir sind gerade schon voll im Thema drin, Luana. Irene hat es vorhin angesprochen. Was gibt es für Unterstützung zum Beispiel vom Kanton bezüglich dieser Informationen, die zum Teil fehlen? Gibt es da Unterstützungen oder gibt es noch keine oder arbeitet man daran?
Wir geben uns Mühe, die Materialien, so gut es geht, zugänglich bereitzustellen. Für die Abstimmungen gibt es ja jeweils das Abstimmungsmagazin, das nach Hause geschickt wird, man irgendwann im Briefkasten findet. Das findet man auch online als PDF. Und bei uns gibt es das auch als Audioversion, was für blinde, seh- und lesebehinderte eine Hilfe sein soll. Und des Weiteren gibt es bei uns auch Gebärdensprachvideos zu den Abstimmungsvorlagen, die Personen mit Hörbehinderungen, also gehörlose Personen spezifisch, in ihrer Meinungsbildung zu den Abstimmungen unterstützen sollen.
Gibt es das in allen Kantonen oder ist da der Kanton Schaffhausen Vorreiter oder wie sieht das aus?
Ich muss zugeben, das weiß ich jetzt nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die Einzigen sind, die das machen. Ich habe vorhin bei der Stadt Zürich gearbeitet. Ich weiß, dass es da auch diesbezüglich Projekte gab. Aber ob das überall so ist, das kann ich nicht beurteilen.
Okay. Caroline, du arbeitest bei einer Behindertenorganisation, also beim Dachverband. Habt ihr Unterstützungsmöglichkeiten für um die politische Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu fördern bei euch?
Nein, das macht der Dachverband nicht. Der Dachverband ist primär oder ausschließlich eine politische und rechtliche Organisation. Das heißt, er wird sich dafür einsetzen, dass im Parlament auf Bundesebene Vorstöße eingereicht werden, damit die Rechte von Menschen mit Behinderung gestärkt werden. Im Rechtlichen führen wir Prozesse durch bis vor Bundesgericht oder bis zur UNO, um die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu stärken. Aber die konkrete Unterstützung, damit zum Beispiel eine Person mit Hör- oder Sehbehinderung an einer konkreten Abstimmung teilnehmen kann, das ist nicht im Portfolio von dem, was wir tun.
Was wäre die Empfehlung? Bei welcher Organisation müsste sich jetzt zum Beispiel Irene melden, wenn sie Unterstützung bräuchte? Oder gibt es da irgendwie Unterstützungsmöglichkeiten sonst? Weißt du da
etwas? Ich werde vielleicht antworten und ein wenig ausweiten. Also ich glaube, das Wichtigste, das man festhalten muss, ist, es ist eine Verpflichtung der Behörden auf Bundes- und auf kantonaler Ebene, diese Unterstützung zu leisten. Und es ist ihre Aufgabe, sich zu erkundigen, wie diese Unterstützung zielführend sein kann, und für das müssen die Behörden, die Bundeskanzlei, die entsprechenden Instanzen auf kantonaler Ebene müssen im Gespräch sein mit Betroffenen, damit die Unterstützung dann auch konkret wirkt. Das ist das Wichtigste. Und im Übrigen denke ich, weiß Irene wahrscheinlich besser als ich, wo sie Unterstützung erhalten kann, bei gewissen behinderten Organisationen oder auch nicht. Also das maße ich mir jetzt nicht an. Aber ich würde wirklich, das ist eine Verpflichtung, die UNO-Behindertenrechtskonvention hält das fest. Menschen mit Behinderungen müssen politisch teilhaben können, und das setzt voraus, dass sie verstehen können müssen, was gerade passiert, und dann auch ihre Meinung abgeben können.
Dankeschön.
Einhaken. Ich glaube, was ein großes Missverständnis ist, ist nicht, dass es nicht möglich ist, dass ich die gleichen Informationen bekommen könnte, aber es ist nicht gleich leicht. Und das ist ein großer Unterschied, und es sollte gleich leicht sein, wenn wir Inklusion wirklich wollen. Und wenn ich gleichgestellt sein soll, sollte ich mich gleich schnell und gleich detailliert auch informieren können. Und zum Beispiel eine Audioversion, da ist meistens das Problem, wie die meisten Leute in solchen Situationen vorgehen, ist, dass sie sich schnell einen Überblick verschaffen. ist ein bisschen schwierig, wenn man schlecht sieht zum Beispiel. Und da ist einfach ein das Gleiche einfach von vorne A bis Z vorlesen, nicht die Lösung, sondern die Lösung ist zum Beispiel, was auch immer mehr passiert, kurze Ausschnitte, prägnante Sachen machen. Schreibt nicht 20 Seiten, bringt es auf den Punkt, eine Seite, und das hört man sich dann auch an. Und dazu kommt man ja auch immer mehr allgemein in der Politik, dass kürzere Sachen abgegeben werden. Klar, die langen Texte können irgendwo sein, aber es bräuchte einfach kurze, prägnante Sachen, die dann in allen Versionen und allen Menschen zukommen sollten.
Ja, also wenn ich da noch schnell drauf entgegnen darf, da bin ich völlig einverstanden. Also das machen wir auch. Es gibt die App VoteInfo, wo der Kanton Schaffhausen seine Informationen zur Verfügung stellt, auch mit kurzen Zusammenfassungen, mit Argumentarien. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ich glaube, bei dieser Audioversion geht es wirklich nur darum, dass man sagt, wenn jemand das Interesse hat, die ganzen Abstimmungsunterlagen zu lesen, solche komischen Leute wie mich, die gibt es ja, dass man dann die gleiche Möglichkeit hat, sich das anzuhören. Aber dass das nicht immer der Fall ist, wie das auch bei Menschen ohne Behinderung nicht der Fall ist, das ist absolut klar.
Schön. Wir haben es jetzt schon gehört, es gibt erfolgreiche und noch weniger erfolgreiche Beispiele, um die politische Teilhabe zu fördern. Es gab 2022 den Schattenbericht, den Inclusive Handicap gemacht hat, in Bezug auf die UNO BRK mit dem Artikel 29 zu politischer Teilhabe. Dort ist meine Frage: Seit 2022 ist nun jetzt einige Zeit schon vergangen. Was hat sich da aktiv, hat sich da dann viel getan aktiv in Bezug auf politische Teilhabe für Menschen mit Behinderung, Caroline?
Also auch hier würde ich nicht den Anspruch erheben, den Überblick zu haben. Aber ich glaube, was man festhalten kann, wir haben ja in unserer Bundesverfassung seit 2000, also seit 24 Jahren, ein Verbot der Diskriminierung wegen einer Behinderung, mit einem Auftrag an den Gesetzgeber, da Maßnahmen zu ergreifen, damit Menschen mit Behinderung nicht mehr diskriminiert werden. Dann hatten wir das BHIG, das Behindertengleichstellungsgesetz, 2004. Und also das waren wichtige Schritte, und dann ist eine lange Zeit der Trägheit eingetreten, würde ich jetzt mal sagen. Und dann hat die Schweiz diese Behindertenrechtskonvention ratifiziert, auch nicht einfach so, sondern weil Menschen mit Behinderung in ihrer Organisation da auch den entsprechenden Druck erhoben haben. Und ab dann, finde ich allgemein, stellt man fest, es kommt voran. Jetzt, um deine Frage zu beantworten, was ist jetzt viel besser seit der Überprüfung der Schweiz? Ja, nicht so viel, sehr konkret. Aber tendenziell, ich bin jetzt schon lange in dem Bereich tätig, und ich glaube sagen zu können, es hat noch nichts das Ganze so stark beschleunigt wie jetzt diese UNO-Behindertenrechtskonvention, lustigerweise. Was noch lange nicht heißt, dass wir am Ziel sind, und schon gar nicht im Bereich der politischen Partizipation. Und deshalb haben jetzt auch Personen mit Behinderung in ihre Organisationen eine Inklusionsinitiative lanciert und werden sie auch einreichen.
Genau, zu diesem Punkt kommen wir dann noch bezüglich der Inklusionsinitiative. Irene, du warst im Bundeshaus und konntest dort auch kurze Zeit, so glaube ich 2 Minuten oder so war es, konntest du dich äußern. Was hast du für einen Eindruck, wie bewegen sich diese Mühlen zu der politischen Teilhabe? Wie kommt man da voran, jetzt gerade aus Sicht einer Betroffenen?
Langsam. Und ich glaube, das eine ist halt die gesetzliche Ebene und das andere ist die menschliche. Und dort kommen wir immer wieder an. Und im Parlament zum Beispiel ist ein guter Punkt, das sind einfach Menschen. Und die, also ich war in diesem Nationalratssaal, Nationalratinnensaal, und ich habe Also ich dachte einfach, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier einen Nachmittagsausflug machen darf. Aber es gibt niemanden, der mich wirklich vertritt. Das war ein sehr befremdliches Gefühl. Und gerade auf, ich finde es einfach für mich, für mein Leben jetzt spannend, wenn ich höre, so 2000, dieser Diskriminierungsartikel, ich war da noch nicht mal auf der Welt. Und ich wüsste nichts davon, weil im Umgang werde ich einfach immer wieder diskriminiert. Und das ist einfach, da sieht man halt einfach, dass zwischen Gesetz und der Wirklichkeit, die Menschen erleben, eine große Lücke liegt.
Also dann könnte man eigentlich sagen, dass es theoretisch schneller geht, als dass es dann praktisch umgesetzt wird.
Ja, weil momentan ist es ja auch noch so, dass die Leute, die die Gesetze beeinflussen, die haben nicht in sich verankert, dass sie für mich kämpfen wollen. Das heißt, ich muss immer wieder Leute finden, die ich überzeuge, so, hey, ich und andere Menschen sind es wert, dass du dich für uns einsetzt. Und ich finde, das sollte ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, weil, also das hat dann einfach etwas mit dem Menschenbild zu tun am Schluss vom Tag. Also ich muss dir gleich viel wert sein und meine Probleme müssen dir gleich viel wert sein wie die von Menschen ohne Behinderung.
Dürfte ich darauf etwas sagen?
Ja, sicher.
Weil ich kann das nur dreimal unterstreichen. Ich weiß nicht, ob du, Irene, oder ob Sie aus dem Publikum den Artikel gelesen haben, das war vor ein paar Tagen oder höchstens eine Woche, wurde darüber berichtet, dass jetzt die Schüttelzüge der SBB, also die Dosto-Züge, das schüttelt doch jetzt doch zu fest. Und jetzt schaut man mit dem Hersteller, der mittlerweile nicht mehr Bombardier ist, sondern gewechselt hat, nach einer Lösung und die Pläne, das wird bezahlt vom Hersteller und dann wird die SBB diesen Umbau bezahlen, weil es sei einfach nicht okay, dass die Passagiere geschüttelt werden. Und ich habe diesen Artikel gelesen, gedacht, ich lese nicht recht, das darf doch nicht sein. Zur Erinnerung für diejenigen, die das nicht verfolgt haben, die Behindertenorganisationen, die prozessieren seit 2018 gegen die SBB wegen dieser Züge, die sind vor Bundesgericht gegangen, haben zum Teil auch Recht bekommen mit dem Argument, Menschen mit Behinderungen, blinde Menschen, sehbehinderte Menschen, Personen im Rollstuhl, die können diesen Zug nicht selbst autonom oder ohne Gefahr bedienen. Nicht alle, aber einige unter ihnen. Und da weigert man sich mit Händen und Füßen. Ich erspare Ihnen die Details dieser Geschichte. Und immer noch, also noch einmal, ich erspare die Details, aber das Verfahren ist immer noch am Laufen. Aber da kämpft man. Ich spitze es ein wenig zu im Wissen drum, dann wird es nicht mehr so genau. Aber es geht um Menschen mit Behinderungen und es ist nicht ganz das Gleiche. Auch wenn, oder die Gefahr zu stürzen ist groß für einige Menschen im Rollstuhl, für Personen mit Sehbehinderung in der Treppe, da weigert man sich. Aber jetzt der Komfort und das Schüttelding da für alle, da unternimmt man etwas, das ist einfach so. Und als du das geschildert hast vorher, das ist mir wieder in den Sinn gekommen. Ich glaube, ich unterstelle nicht Boshaftigkeit, aber ich glaube, es ist tief verwurzelt, dass der Ausschluss einer Person mit Behinderung, ja, die Person ist halt behindert, oder?
Das ist auch noch es ist nicht schön, wenn man sich eingestehen muss, dass man schlechte Sachen macht. Mhm. Also, dass man gemein ist. Aber es ist, wenn man sagt, es ist nicht böse, dann, wenn ich mein Problem sachlich schildere, dann müsste ich auf der Argumentationsebene Recht bekommen, jetzt bei diesen Zügen zum Beispiel. Mhm. Aber eben haben sie zum Teil bekommen, es hat sich trotzdem nichts geändert.
Ja, ich denke, dass vielleicht auch dieser Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, dass es theoretisch eigentlich belegt werden kann, aber dann praktisch eben, wie du gesagt hast, nicht in den Köpfen verankert ist, ist, glaube ich, auch bei beiden Beispielen wird das sichtbar. wenn ich das richtig rausgehört habe. Luana, du arbeitest beim Kanton Schaffhausen, bist selber auch eine Betroffene. Merkst du, oder ich frage anders, hast du durch das, dass du auch eine Betroffene bist, da einen anderen Einfluss darauf, dass dieses Umdenken einfacher gesehen wird, oder hast du da bessere Chancen, oder malen diese Mühlen auch langsam?
Also ich denke, es gibt da eigentlich zwei Ebenen, auf denen ich da Einfluss nehmen kann. Die eine ist nur schon meine Anwesenheit als betroffene Mitarbeiterin. Da fällt man natürlich auf wie ein bunter Hund. Und es fällt auch auf, was es braucht. Ah, okay, angepasster Computer, Schwenkarm am Arbeitsplatz. Und dann funktioniert es. Geht doch, okay. Nur schon, dass man das mal sieht, eine sehbehinderte Person kann problemlos da arbeiten. Ich glaube, vielen Leuten ist das immer noch nicht bewusst, dass wir eigentlich ganz normale Menschen sind als Betroffene. Und da kann man schon nur schon mit der Anwesenheit recht viel sensibilisieren. Das andere ist dann wirklich direkt mit meiner Funktion verknüpft, dass ich natürlich auch die Möglichkeit habe und das wirklich auch versuche, dass wenn ich sehe, irgendwo ist ein Projekt im Gange, möglichst früh schon auf die betroffenen Dienststellen zuzugehen und zu sagen, hey, habt ihr euch überlegt, das hat etwas mit Inklusion zu tun, können wir das gemeinsam anschauen und dann schauen, wie kann man das zugänglich machen. Also dass es mir sehr wichtig ist, mich da als Partnerin zu positionieren, die in solchen Fragen die Expertise bieten kann. Ich glaube, es kann nicht die Erwartung sein, dass sich da jeder 100% auskennt, aber dass mit der Zeit vielleicht wirklich dann auch die Leute selbst merken, ah, okay, das hat irgendwas mit dem zu tun, das betrifft Menschen mit Behinderung, da müssen wir was schauen und uns die Expertise holen. Ich glaube, dieses Bewusstsein nur schon zu schaffen, ist sehr wichtig, weil im Moment habe ich das Gefühl, dass es oft untergeht, dass etwas in irgendeiner Form nicht barrierefrei ist, dann ist das Produkt da und dann wird es natürlich sehr schwierig, weil wenn man es dann anpassen muss, wie bei den Dostozügen, gibt es halt Zusatzkosten, die man dann nicht unbedingt auf sich nehmen will. Und dann kommt diese Abwehrhaltung. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel verhindern, wenn man wirklich aktiv von Anfang an schaut, dass es in der Planung schon berücksichtigt wird. Und das ist schon da, wo ich eigentlich auch meine Möglichkeiten um meine Aufgabe sehe. Weil ich glaube auch, dass die Leute es wirklich nicht böse meinen, dass sie einfach schlichtweg nicht daran denken, und wenn man sie dann aber darauf hinweist, auch wirklich bereit sind, da zusammenzuarbeiten, das erlebe ich auch.
Also irgendwie mich stört das, weil es ist mir eigentlich egal, ob sie es nicht nett oder böse meinen. Am Schluss vom Tag stehe ich da und es funktioniert nicht. Ich muss Zeit opfern, Geduld, Mühe und Arbeit. Nein, ich will auch, also niemand, der sich ein Haus bauen lässt, sagt, ja, der hat es jetzt nicht böse gemeint, dass die Mauer schräg ist. Ja, und sie ist schräg und es tut die Funktion nicht, die eine Mauer tun sollte. Im besten Fall hier, natürlich im Dachstock ist das eine andere Frage, aber trotzdem.
Ja, natürlich, also da bin ich auch der Meinung, dass wenn solche Mängel rauskommen, dass man es anpassen muss, da gibt es ja auch eigentlich entsprechende Verpflichtungen grundsätzlich mal, dass Sachen zugänglich sein müssen. Was ich meine ist, dass es nicht böse gemeint ist, dass man Sachen nicht mitdenkt und dass man das aber von Anfang an schon verhindern muss, indem man eben das Bewusstsein dafür schafft.
Also dass es in dem Sinne nicht mit Absicht nicht bedacht wurde oder eben nicht dran gedacht wurde, so meinst du?
Genau, und ich glaube, da muss man eigentlich ansetzen. Also natürlich auch im Einzelfall Mängel beheben, sobald sie auftauchen, aber auf der anderen Seite wirklich auch schauen, dass für zukünftige Projekte das Bewusstsein geschaffen werden kann, dass solche Sachen nicht mehr passieren. Und ich glaube, da hat man doch gute Möglichkeiten jetzt mit solchen Stellen wie meiner beim Kanton, dass man das erreichen kann.
Aber ich glaube, dafür sind zwei Sachen relevant, die häufig oder regelmäßig noch missachtet werden. Erstens, es muss entweder immer eine Person, die betroffen ist, mitdenken. weil die sich nicht plötzlich denkt, ah, ups, vergessen. Oder ich erwarte, dass nicht jedes Individuum von mir eine halbe Stunde eine Unterricht braucht, sondern setz dich an deinen Computer, es gibt Informationen und informier dich bis zu diesem Punkt, wo du das so tief in dir verankert hast, dass du es auf deiner Agenda hast. Weil wenn ich sage, ja, es können es nicht alle wissen, weiß ich einerseits, dass das die Wahrheit ist und andererseits kann ich mich mit dem nicht abfinden, weil dann müsste ich jetzt mein Leben dem verschreiben, dass ich jeder Person, die ich treffe, eine halbe Stunde erkläre, warum sie das verinnerlichen sollte. Und dafür habe ich keine Zeit.
Ja, das ist absolut klar. Also da sehe ich wirklich auch uns als Verwaltung in der Pflicht, dass wir das selbst machen. Was ich da sagen wollte mit informieren, ist mehr, dass es zum Beispiel an Stellen wie meiner ist, dann den Rest zu informieren, die das Wissen nicht selbst haben, aber nicht, dass die Bürgerinnen und Bürger dann die Verwaltung informieren müssen. Das ist überhaupt nicht die Idee, sondern dass wir das intern lösen können.
Vielleicht schnell noch zu dir, Caroline, zu dem Thema. Wie ist oder wie erlebst du den Austausch? Ihr seid ein Dachverband. Wie seht ihr den Austausch zwischen den verschiedenen Stellen, wie passiert der oder wie passiert der eben nicht oder vielleicht eben auch, warum, wenn er nicht passiert, warum denkst du, passiert er nicht? Mhm. So aus Dachverbandssicht, Vogelperspektive von oben.
Wenn ich darf, schlage ich auch gerade die Brücke zum Gespräch, das gerade stattgefunden hat zwischen euch, Irene und Luana. Und zwar das, was ihr letztlich beide umschreibt, ist diese Kenntnis einer Behörde über, was nötig ist, damit Menschen mit Behinderungen teilhaben können. Das ist eine Verpflichtung und das ist auch eine bisher Einzigartigkeit der UNO-Behindertenrechtskonvention. Sie verpflichtet in ihrem Artikel 4 Absatz 3 die Behörden, Menschen mit Behinderungen über ihre Organisationen bei allen Entscheidprozessen, die letztlich auch die Rechte von Menschen mit Behinderungen betreffen, mit einzubeziehen. Und dahinter ist genau die Idee, schon mal die nüchterne Anerkennung einer Behörde per se, die wird höchstwahrscheinlich nicht wissen, was eine Behinderung mit dem Alltag eines Menschen ausmacht. Und dieses Wissen muss sie sich aneignen, damit sie dann auch entsprechend politische Entscheide treffen kann, die Rechte von Menschen mit Behinderungen berücksichtigt. Und das ist neu, das ist wichtig und das habt ihr ja umschrieben, indem ihr gesagt habt, das muss sein, das setze ich voraus, sagst du, Irene, bei der Behörde, ich will ihr nicht stundenlang erklären müssen. Und du fragst jetzt, ja, und wie ist es, wie erlebt der Dachverband diese Zusammenarbeit? Was ich sagen kann, und das finde ich interessant, ist, es ist unterschiedlich. Also auf kantonaler Ebene, Comité Inclusion, die GAP und die juristische Fakultät in Basel mittlerweile mehrere Kantone begleiten bei der Erarbeitung ihrer Gesetzgebung zur Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und ich muss sagen, in all diesen Kantonen, also sie können auch namentlich erwähnt werden, Basel-Land, Basel-Stadt, Wallis und mittlerweile auch der Kanton Genf, der dran ist, die haben einen Prozess des Einbezuges der Organisationen von Menschen mit Behinderungen verwirklicht, das ich noch nie gesehen hatte. Also wirklich ein Abholen der Expertise, der Identifikation, der Probleme, des Mitsprechens bei der Lösungserarbeitung. Und dort würde ich deine Frage beantworten mit, das fand ich einen sehr guten Prozess. Am weitesten getrieben hat es der Kanton Genf. Das sprengt wahrscheinlich den Rahmen, aber einfach, um es zu platzieren. Und das andere ist auf Bundesebene und dort hat der Bund zwar auch das EDI mehrere jetzt Schwerpunktthemen und dort werden die Behindertenorganisationen mit einbezogen. Das ist alles zu begrüßen. Ich würde sagen, was ich bemängle, auch im Vergleich zu den Kantonen und im Wissen drum, dass Gesetzgebung nicht alles ist, aber ich bin Juristin, es ist die Diskussion, der Einbezug bei der Erarbeitung der Gesetzgebung. Ich meine, unser Gesetz, das Behindertengleichstellungsgesetz, das wird jetzt zum ersten Mal nach 20 Jahren massiv überarbeitet. Und ich glaube, wirklich festhalten zu können, wir wurden zu diesem Gesetzestext nicht besonders einbezogen. Also wir haben es im Vernehmlassungsverfahren erhalten, durften Stellung nehmen und jetzt ist der Handlungsspielraum gering. So, und das ist nicht der Einbezug, der gemeint ist, wenn man will, dass Gesetzgeber, Verwaltung wissen, was es heißt, mit einer Behinderung durchs Leben zu gehen und welche Konsequenzen es haben muss auf die Gesetzgebung.
Wobei wir da ja eigentlich dann beim Thema Inklusion wären, wo man merkt, dass man, wenn man zusammenarbeitet und zusammen das macht, dass man so weiterkommt. Habe ich das richtig?
Inklusion ist das Ziel, ja sicher, genau. Also dass wir eine Gesellschaft haben, die in der alle Menschen möglichst autonom, gleichberechtigt teilhaben können.
Denn ja, was eigentlich auch das Thema mit der politischen Teilhabe dann unterstreicht und nochmal nahelegt. Diesbezüglich möchte ich noch auf den 5. September zu sprechen kommen, du hast es vorher erwähnt mit der Inklusionsinitiative, wo ja die 100.000 Unterschriften bereits gesammelt worden sind, ein paar Monate vor der Frist, und diese werden nun am 5. September eingereicht. Luana, vielleicht die Frage an dich, es ist eigentlich auch noch spannend zu sehen, dass dieses Prozedere quasi dieser politische Vorstoß dann auch, wenn der durchkommt, dass der dann auch gewisse Gesetze ändert und dann diese neu verankert sind, speziell gerade mit dem Assistenzbeitrag und dem Thema Wohnen, ist das quasi der Way to go, wie man die Dinge verankern muss in den Schweizer Köpfen. Dass man zuerst das eigentlich gesetzlich verankern muss und dann immer mehr in die Köpfe und schlussendlich in die Herzen der Menschen rutscht.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es vor allem die Diskussion, die aktuell mit der Inklusionsinitiative geführt wird oder die dann vor allem auch im Abstimmungskampf geführt wird, hilft sicher für die Sensibilisierung. Ich bin mir nicht sicher, ob der Verfassungsartikel bzw. die Verfassungsartikel alleine matchentscheidend sind, weil viele Thematiken sind bekannt, die wurden bereits aufgegriffen, also das Thema Wohnen ist bekannt, dass es da Handlungsbedarf gibt, auch bei der Assistenz. Das sind Themen, die aktuell angegangen werden auf kantonaler Ebene an diversen Orten, auch bei uns im Rahmen unserer neuen Angebotsplanung, aber auch auf Seite der interkantonalen Zusammenarbeit bei der Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Direktoren sind einige Arbeiten im Tun. Es ist einfach so, dass diese Prozesse halt schon nicht sehr schnell gehen und das von dem her auch gegen außen nicht so sichtbar ist, aber da laufen bereits einige Verbesserungen.
Unabhängig jetzt von der Inklusionsinitiative, dass das parallel läuft.
Ja, also die Inklusionsinitiative wird natürlich in der Ausgangslage auch genannt, dass das noch etwas mehr ist, was diesbezüglich natürlich Druck macht. Von dem her ist es sicher wertvoll, dass wir sie haben als Diskussionsgrundlage. Was ich mehr meine, ist, dass sie wahrscheinlich jetzt nicht der einzige Auslöser, also dass sie definitiv nicht der einzige Auslöser ist, aber dass es natürlich für uns auch wichtig ist zu sehen, dass diese Forderungen gestellt werden und wir dies angehen müssen.
Ja, dankeschön. Irene, für dich die Inklusionsinitiative, was erhoffst du dir davon oder was löst diese bei dir aus, dass jetzt schon 100.000 Unterschriften zusammengetragen wurden?
Also Ich glaube, auf die Frage, müssen wir zuerst im Gesetz verankern und dann kommt es in die Gesellschaft? Nein, weil du brauchst die Leute, die, wenn du es zur Abstimmung bringst, brauchst du die Leute, die dafür stimmen. Aber ich glaube, was einfach mega wichtig ist zu verstehen bei diesem Thema, ist, ich würde es zusammenfassen als Autonomie, die man sich erhofft. Und ich glaube, autonome Menschen mit Behinderungen ist momentan in vielen Köpfen unbewusst oder bewusst einfach, sind Wörter, die beißen sich. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, weil es ist ja schon auch gefährlich, wenn man sich eingesteht, dass noch viel mehr Menschen zurechnungsfähig sind, als man sich vorher vorgestellt hat. Und das ist ja noch gefährlich, dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, bei diesem und diesem Job jetzt noch den als Konkurrenten oder so. Weil ich glaube, konkret, wenn man diese Assistenzbeiträge hat, autonom wohnen kann und so weiter, es schafft zum Beispiel einfach auch Entlastung. Und durch die Entlastung hat man dann einfach wieder mehr Energie, um sich für andere Sachen im persönlichen Leben einzusetzen. Und da können große Karrieren noch entstehen, habe ich das Gefühl. Darum, ich erhoffe mir viel davon. Und ich sehe es eigentlich auch als die einzige Richtung, die richtig ist.
Ja, okay. Caroline, ihr seid, wenn ich das richtig verstanden habe, maßgebend mitentscheidend, dass diese Inklusionsinitiative zu dem geworden ist, was sie heute ist oder dass sie eben heute eingereicht werden kann. War das nur so ein kleiner Stein, der jetzt angestoßen wird für noch mehr und noch Größeres? Oder sagst du, nein, wir müssen da mehr Schritt für Schritt auch ein bisschen vorsichtig vorgehen?
Oder? Nein, es ist Zeit der Revolution, längstens. Wie kann es sein, dass heute noch Menschen mit Behinderungen fordern müssen in der Verfassung, dass sie ein Recht auf gleichberechtigtes Leben haben? Das müssen wir uns fragen. Wie kann das überhaupt sein? Wie groß ist dieser Missstand? Wie kann es sein, dass die Initiative fordern muss, dass Menschen mit Behinderungen entscheiden dürfen, wo und mit wem sie leben? Ich meine, die Probleme, die sind gravierend. Und das heißt nicht, dass man keine Fortschritte gemacht hat. Das heißt nicht, dass es progressive Kantone, und dazu gehört sicher auch, Luana, die Bestrebungen des Kantons Schaffhausen, die du geschildert hast. Aber das ist einfach noch keine gleichberechtigte Teilhabe. Und die Inklusionsinitiative hält das jetzt fest, fordert das für Menschen mit Behinderungen ein, und ist es wichtiger oder weniger wichtig als Herz und Köpfe? Der Vorteil vom Recht ist, dass wenn es einmal da ist, sei es in Form einer Änderung der Verfassung oder als indirekter Gegenvorschlag im Gesetz, dann hat man es. Und wenn der nächste Entscheidungsträger oder die nächste Entscheidungsträgerin kommt, die hat vielleicht das Herz auf der anderen Seite und die will da nicht mehr so vorwärts machen mit den Behinderten, dann hat man das Gesetz immer noch. Und deshalb, also es ist nicht das eine gegen das andere, sondern man braucht sicher rechtliche Grundlagen. Weil nur zu hoffen, dass die Leute einfach so plötzlich eine inklusive Gesellschaft, das muss ich euch jetzt nicht erzählen, das wird nicht passieren. Also das brauchen wir unbedingt. Und du hast gesagt, Inclusion, die GAP war maßgeblich beteiligt. Es ist diese Inklusionsinitiative, die wird getragen von sämtlichen Behindertenorganisationen mit einem Riesen-Effort. Sie wird auch von Amnesty International, sie wurde initiiert, ursprünglich von Islam Alijai und Dani Graf. Also es sind wirklich sehr viele Akteure, die sich zusammengetan haben. Sie wird eingereicht. Ich denke, es ist eine Initiative, die gewinnen kann. So haben wir sie auch formuliert. Es ist nicht, dass wir nur Sensibilisierung betreiben wollen. Wir wollen sie gewinnen. Und wie für jede Initiative ist das nicht so einfach, aber ich denke, es ist möglich. Und etwas wird es so oder so bewegen und hat bereits begonnen, etwas zu bewegen. Und sie ist mehr als berechtigt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich möchte hier mal den Raum aufmachen für das Publikum.
Für mich ist die Frage etwas provokativ. wer von den Leuten, die hier drin sind, also die Frage ist gar nicht ans Podium, sondern wer von den Leuten hier drin ist, der nicht selber direkt oder indirekt betroffen ist. Also auch konkret haben euch bei dieser Initiative auch Leute unterstützt, die nicht zufällig zu Hause auch jemanden haben mit einer Behinderung, selber eine Behinderung haben, sondern einfach irgendwelche Politiker, die es euch da reingeschneit hat.
Vielleicht gerade. Also die Frage ist, ob es auch nicht betroffene Personen gab, die Initiative unterstützt haben. Vielleicht kannst du da gerade.
Also vielleicht als erste Antwort. Die Frage ist mehr als legitim. Also ich mache die Erfahrung, dass in den allermeisten Fällen im Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen, diejenigen, die sich engagieren oder tätig sind, entweder sind sie selber von einer Behinderung betroffen oder sie haben im nahen Umfeld jemand mit einer Behinderung. Also das andere ist eher die Ausnahme, es gibt es, aber es ist tendenziell die Ausnahme. Jetzt bei der Inklusionsinitiative, ich habe vorher bereits Amnesty erwähnt und ich glaube, das ist schon wichtig genug, dass man es noch einmal unterstreicht, oder das unterstreicht, dass es eben nicht nur der Behindertenkuchen und die Behindertenorganisationen und die Personen mit Behinderungen, sondern es ist wirklich eine Initiative, die eine breitere Trägerschaft hat. Das ist eine Initiative, die von Menschenrechtsorganisationen getragen werden, also auch von Organisationen, die das Publikum Menschen mit Behinderung überhaupt nicht oder sehr wenig auf dem Radar haben, getragen wird. Und das ist schon ein Wechsel. Und wenn ich darf, würde ich noch hinzufügen, meine Erfahrung beim Unterschriftensammeln war, dass es eine Initiative war, für die es sehr einfach war, Unterschriften zu sammeln. Das heißt noch lange nicht, dass all die Personen, die unterzeichnet haben, dann auch Ja in die Urne tun. Das ist schon klar. Aber das waren natürlich mehrheitlich Personen ohne Behinderung. Und so, um auf diese Frage einzugehen.
Ja, also meine Frage geht eher Richtung irgendwie so Handicap. Was gedenkt ihr zu tun, dass die Hemmschwelle, sich für ein politisches Amt aktiv zu bewerben, nicht zum Stolperstein werden kann? Weil ich bin jetzt aktuell Kandidat für den Gemeinderat von Ostermundigen und ich musste zuerst abklären über ProGap Schweiz betreffend Ergänzungsleistungen und IV-Rente, dass ich da kein Problem habe, falls ich dann in den Gemeinderat gewählt würde. Und es geht finanziell gerade knapp. Und ich weiß zum Beispiel von Islam, ich kenne ihn persönlich, der hat alles an IV und EL aktuell sistiert. Und er hat echt das Versprechen, dass er wieder auf das vorherige Setting zurück könnte, sofern er abgewählt werden würde oder er es gesundheitlich nicht schaffen würde. Was gedenkt da irgendwie so Handicap zu tun, dass diese Sensibilisierung auch stattfindet, weil es ist auch immer eine Gefahr, wenn man sich als behinderte Person exponiert.
Ich hoffe, ich habe deine Frage dann richtig verstanden. Also was gedenkt Inklusionsinitiative zu tun? Die Inklusionsinitiative, die will ja im Kern, insbesondere auch im Bereich der politischen Partizipation, etwas verändern, indem man dieses Recht auf Assistenz hat als Person mit Behinderung und dass es eben nicht mehr so kompliziert ist und dass man zittern muss, dass man die IV-Leistungen verliert oder nicht mehr so hat. Also das ist mal das Erste. Also indem wir diese Inklusionsinitiative unterstützen und prägen, wollen wir das ändern. Und das andere ist, neben der Abstimmungskampf, der irgendwann kommen wird, ist jetzt die Frage, ja, was schlägt der Bund vor? oder das Mechano ist ja, es gibt eine Volksinitiative und höchstwahrscheinlich werden jetzt Vorschläge auf Gesetzesebene erarbeitet, wo man sagen wird, schaut, eure Initiative, die ist schon gut, aber wir schlagen Anpassungen im Gesetz vor. Und dort wird sich Inclusion Handicap auch, oder wir sind schon dran, einsetzen, damit diese Vorschläge möglichst gut werden. Und das betrifft nicht nur das erwähnte Behindertengleichstellungsgesetz, sondern auch das IVG, also die ganze Sozialversicherungsgesetzgebung, das IFEG fürs Wohnen. Also es betrifft zahlreiche Gesetze auf Bundesebene, dass man dort schaut, dass Verbesserungen erreicht werden. Also ich würde beides erwähnen. Und dann sehr konkret im Einzelfall die Rechtsberatung, die wir anbieten, wo man da schauen kann, ob die Möglichkeiten im jetzigen System, das völlig unbefriedigend ist, ausgeschöpft sind. Das ist, was ich so in der kurzen Zeit erwähnen kann. Weiß nicht, ob ich aber auf deine Frage speziell, weil du hast auch von Sensibilisierung, deshalb war ich plötzlich nicht so sicher, gesprochen.
Ja, also Sensibilisierung ist sicher auch ein Teil. Aber eben auch Lobbyarbeit, aber da ist ja Inclusion Handicap und ProCap sehr stark im Bundeshaus präsent. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr das mögliche Potenzial ausschöpft für eine möglichst gute Ausgestaltung, weil ich traue dem Bund noch nicht ganz so über den Weg, auch wenn wir die 100.000 klar überschritten haben, dass es da noch Probleme geben könnte. Darf ich mir auch nicht den Teufel an die Wand malen?
Darf ich etwas provokativ als Person ohne Behinderung? Wir sind ja ein wenig provokativ. Also ich bin voll bei dir und ich traue dem Bund sicher nicht bei seiner Geschwindigkeit und wir müssen dranbleiben, konstant. Das andere, was ich mich frage, ist, wie stark genug unsere eigene Bewegung ist. Wie stark sind die Behindertenorganisationen jetzt bereit, diese Chancen zu packen und da voran zu schreiten? Und Revolution ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber ich meine, die Missstände sind so stark. Es ist höchste Zeit und die Volksinitiative, die Inklusion-Initiative, das ist wie jetzt ein Aspekt dieser kleinen Revolution. Aber ich glaube, wir müssen kritisch sein den Behörden gegenüber und wir schimpfen von Amtes wegen und auch zu Recht. Aber ich glaube, wir müssen uns selber als Organisationen der Menschen mit Behinderungen jetzt auch ein wenig zusammenreißen und Gas geben. Also ich glaube, ein Teil liegt auch bei uns.
Ja, aber ja, aber ich glaube schon, das ist also ich höre da raus und fühle ich mich verstanden, eine individuelle Angst vor der behördlichen Willkür auf eine Art, vor der man sich nicht schützen kann, wenn man sich einer Bewegung anschließt. Obwohl ich da auch sagen würde, ja, Bewegung. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, wenn ich Pro Infirmis als Person wäre, hätte ich gesagt, ihr könnt euch die Behindertensession sowas von an die Wand schmieren. Ich will einen ganzen Tag und ich will die ganzen Plätze in diesem Saal gefüllt haben. Das ist ein Witz. Das ist die Frage. Wenn wir sagen Revolution, dann sagen wir, ich will eine Woche diesen Saal, also gefühlt. Und wir haben uns mit einem halben Tag am Schluss zufrieden gegeben. Das ist schon die Frage, was ist Revolution und was ist zu viel, das man verlangt? Oder was ist eigentlich genau das Richtige, was man verlangt?
Möchtest du noch etwas ergänzen?
Ja. Dasselbe, ich möchte mal Danke sagen an Irene, weil das ist noch ein bisschen das, was ich sagen wollte. Und uns wurde ja eine zweite Behindertensession versprochen und ich hoffe, dass da der Ehrgeiz ein bisschen geweckt ist bei den diversen beteiligten Organisationen, dass wir wirklich mehr Präsenz kriegen. Und mehr als nur einen halben Nachmittag oder einen halben Tag im Bundeshaus, was ja auch schon ein Organisationsaufwand war. Und zum anderen möchte ich noch sagen, ich probiere wirklich aktiv etwas zu ändern, indem ich hinstehe und sage, hey, ich bin auch wer und hey, ich probiere es einfach. Und wenn ich dann schlussendlich nicht gewählter Nationalrat bin, irgendwann, ja, dann habe ich es wenigstens versucht. Und es gibt ja mittlerweile ein weiteres Beispiel, dass es möglich ist, diesen Sprung zu schaffen, wenn man nur genug daran arbeitet. Und ich möchte auch noch die Brücke schlagen zu dem, was du vorher gesagt hast. Denn ich sehe ganz klar, dass auch die Behindertenorganisationen gefordert sind. Und mich stört häufig ein bisschen, wenn ich da über die Zusammenarbeit immer höre, dass es dann so ein Gärtchendenken gibt. Nur mein Garten, alles andere ist mir egal. Und da finde ich, da ist eben eigentlich so ein Handicap als Dachorganisation gefordert, dass es ein bisschen wie ein Spirit gibt, den die Amerikaner in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre hatten, die dann schlussendlich im Disability Act endeten. Und dort haben alle Behinderten und alle Behindertenorganisationen gemeinsam vorwärts gemacht. Und ich würde mir das auch wünschen, dass es behindertenorganisationsübergreifende größere Vernetzung geben würde. Und da finde ich, dass eben irgendwie so Handicap ein bisschen auch in der Verantwortung als Dachorganisation. Wie siehst du das?
Also, Inclusion ist so stark, wie seine Mitglieder bereit sind, zusammen mit etwas zu erreichen. Und ich denke, Inclusion Handicap wurde 2015 gegründet. Nächstes Jahr sind es 10 Jahre. Und zuvor hatte man ganz stark dieses Gerti-Denken. Und mittlerweile kann man sagen, man hat einen Dachverband, in dem die Organisationen kontrovers diskutieren, oft nicht einverstanden sind, aber den Weg miteinander gehen. Sie waren in der Lage, diese Inklusionsinitiative miteinander zu lancieren. Sie waren in der Lage, einen Schattenbericht zur BRK zu produzieren. Also ich denke, einiges ist erreicht worden. Aber auf jeden Fall, es gibt Verbesserungspotenzial. Es hat Mitglieder unserer Behindertenorganisationen hier heute Abend im Saal und die wissen, wovon ich rede. Wir arbeiten jeden Tag dran, dass dieses Gemeinsame wächst und dass bis in die einzelnen Organisationen wahrgenommen wird, zusammen sind wir stärker, wir können etwas miteinander erreichen und für das müssen wir auch einfach uns zusammentun, gemeinsam investieren und da erreichen wir schon etwas.
Um da vielleicht noch etwas Öl ins Feuer zu gießen, die vorhin aufgepostet haben, Peter Buri ist selber immer politisch aktiver. Ich möchte dir noch kurz den Ball zuspielen, wenn du jetzt ganz kurz, ich bin nicht politisch aktiv, nehmen wir an, ich möchte politisch aktiv werden. Was wären oder was müssten meine ersten Schritte sein, damit mir dies auch gelingt? Also nicht im Sinne, dass ich gerade Bundespräsident werde, sondern mehr, dass welche ersten Schritte würdest du quasi jemandem empfehlen, dass er sagt, ich habe mir jetzt diese Podiumsdiskussion angehört oder war dabei und habe jetzt den Wunsch auch, politisch aktiv zu werden. Was muss man tun?
Ja, also wie ich bin immer noch auf der sogenannten Ochsentour, indem man in einer Partei eintritt, die einem gefällt, wo man sich dann da halt auf Gemeindeebene engagiert. Dann wird man vielleicht einmal aufgestellt für die Kantonsratswahlen und dann so immer stetig voran. Und was ich noch ergänzen wollte zu vorher, schaut euch unbedingt auf YouTube oder auf Netflix The Crip Camp, Sommer der Krüppelbewegung an. Da war eben das auch so zentral, dass sie zusammengestanden sind. Das wollte ich auch noch loswerden.
Ich möchte trotzdem mal, das ist sicher eine sehr spannende Dokumentation, habe ich selber auch gesehen, damit man das Ganze von Amerika ein bisschen mehr versteht. Ich möchte einfach nur das, was ich vorhin gefragt habe, nochmal aufgreifen. Das heißt, der aktive Schritt wäre, einen Schritt auf die Partei zuzumachen und da zu schauen, wie wäre der Werdegang, wenn ich politisch aktiv oder aktiver sein möchte. Ist ja, das so richtig?
Eben einfach einer Partei beitreten. Und um das herauszufinden, gibt es ja auch Hilfsmittel, wie zum Beispiel SmartVote. Da hat man dann einen großen Fragebogen. Und dann kann man eben sich dann entsprechend auch die Partei aussuchen. Und ich bin so in der SP gelandet, weil mir halt die Sozialpolitik sehr am Herzen liegt. Aber man muss einfach einen Schritt um den anderen. Man darf keine Wunder oder großen Sprünge erwarten, aber es braucht Zeit und Geduld. Und da sind wir ja geübt als Menschen mit Behinderungen.
Das ist auch wieder wahr, genau. Ich möchte wieder hier aufs Podium zurückkommen. Und zwar möchte ich euch noch fragen, was sind eure Wünsche, vielleicht ganz persönlichen Ziele in Bezug auf politische Teilhabe, wenn ihr jetzt so einen Wunsch äußern könntet, der für die Ewigkeit hier aufgezeichnet wird. Oder ein Ziel, das ihr habt. Sei es als Organisation, sei es als Kanton oder sei es als selbstbetroffene Person.
Soll ich anfangen?
Du darfst gerne
anfangen. Also ich möchte, ich möchte erleben, dass diese Forderungen umgesetzt sind. Und ich glaube, dass ich nehme nochmal Bezug auf diese Behindertensession. Die ist eben, wie ich gesagt habe, schön und gut, aber sie hat keinen Selbstzweck. Ich möchte nicht, dass es sie nochmals braucht. Es soll sich jetzt die Sache, wir haben uns klar formuliert, ich kann nächstes Jahr schon hin und nochmal dasselbe sagen. Aber ich wiederhole mich. Wir wiederholen uns. Wir sind sehr klar in dem, was wir fordern und was wir möchten, dass wir dahin kommen, dass wir gleichgestellt sind. Und das möchte ich sehen, dass sich das umsetzt.
Luana?
Ja, also wir haben jetzt ganz viel über Zusammenarbeit gesprochen und ich glaube, das ist etwas Zentrales, dass die verschiedenen Akteure und Akteurinnen gemeinsam an einem Tisch oder auf einem Podium wie heute hier oder was auch immer sitzen und sich austauschen, gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten. Das finde ich extrem wichtig. Wir machen das im Kanton im Rahmen unseres Strategieprozesses mit einer Projektgruppe, in der die Behindertenkonferenz vertreten ist, Selbstvertretende dabei sind. Ich wünsche mir, dass das weiterhin so gut funktioniert. Ich wünsche mir auch, dass innerhalb der Kantonsverwaltung die Zusammenarbeit im Bereich Inklusion gut funktioniert, sodass wir möglichst schnell möglichst viel umsetzen können. Ja, ich glaube, das ist mein Wunsch. Gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten.
Dankeschön. Noch Caroline?
Ja, meine Vision, meine Hoffnung ist, dass durch die Inklusionsinitiative direkt oder durch die Gesetzgebung, die daraus folgt, Menschen mit Behinderung gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Wenn ich noch hinzufügen darf, mein Appell, falls es zu einer Abstimmung dann tatsächlich kommt, dass sich alle mal überlegen, die Themen, die angesprochen werden, Wohnen, Autonomie bei der Arbeit, Autonomie bei der Bildung, was hat es für eine Bedeutung für mich als Person ohne Behinderung? Das sind meistens Sachen, die wir als selbstverständlich in Kauf nehmen. Oder Sachen, bei denen, falls mein Zug 5 Minuten Verspätung hat oder sagen wir spätestens nach 10 Minuten Verspätung, beginne ich ziemlich gereizt zu sein. Und bei Personen mit Behinderung reden wir in ganz anderen Kategorien, ganz anderen Problemlagen. Ich habe gar keinen Zugang zum Zug oder zum Informationssystem. Oder beim Wohnen. Es ist nicht das ist nicht ein Porno, aber ich kann nicht entscheiden. Ich bin gezwungen, an einem Ort zu wohnen, weil das System so ist, wie es ist. Und ich möchte schließen mit etwas, das mich erschüttert hat. Vor kurzem, Dänemark wird zurzeit überprüft von der UNO, wie die Schweiz 22. Und dort gibt es wie in der Schweiz, eine unabhängige Menschenrechtsinstitution, und die hat untersucht in Heimen, wie viel höher die Gefahr ist, von einer Vergewaltigung betroffen zu sein. In Heimen. Und es ist 7-mal höher. Die Inklusionsinitiative will das Recht auf Selbstbestimmung beim Wohnen. Es geht nicht um Luxusdiskussionen. Es gibt bereits jetzt Politiker, die sagen, die Behinderten, die wollen alle auf die Goldküste. Es geht nicht darum. Es geht darum, dass man frei entscheiden kann, wo man lebt, und wenn man nicht in einer Institution leben will, auch angesichts der erhöhten Gefahren dort, dann, dass man das nicht tun muss. Darum geht es bei dieser Initiative.
Ja, und um viel mehr. Das Leben ist fragil. Also es kann so machen und dann hat man auch eine Behinderung. Und das kann jede Person treffen. Spätestens, wenn man alt ist. Die meisten Menschen erleben es irgendwann. Und das ist einfach nur, man zögert es nur heraus, bis man sich damit konfrontieren muss.
Ich möchte noch ganz kurz, ich habe hinten noch eine Hand gesehen.
Ja, vielen Dank soweit für diese interessante Diskussion. Also beim Zuhören habe ich mich so gefragt, wie sieht es mit dem Thema Finanzierung aus? Also als Beispiel für die Gleichstellung würde ja das auf beide Seiten gehen, dass die Nichtbehinderten ebenso Finanzierungen erhalten würden, wegen der Gleichstellung. Und die Frage ist ein bisschen zynisch, aber wie viel darf die Gleichstellung kosten? Also es muss ja auch finanziert werden.
Ja, also nein, Gleichstellung heißt nicht, dass Menschen ohne Behinderung auch Geld bekommen oder Leistungen, weil es Gleichstellung heißt nicht, man bekommt genau dasselbe, sondern Gleichstellung heißt, dass am Schluss beide Personen so sein sollen. Wenn eine Person hier startet und Geld braucht, um hier hochzukommen, dann bekommt nur diese Person Geld. Und Geld nicht in Form von Bargeld, sondern in Form von Leistungen, zum Beispiel, dass man sich eine Unterstützungsperson bezahlen kann. Und ich glaube, woher dieses Geld kommt, kann man eher eine Juristin fragen, aber ich glaube, was auch viel argumentiert wird für diese Initiative ist, dass Subjektfinanzierung heißt das, dass direkt den Menschen, die betroffen sind, dieses Geld zukommt. Wenn man es durchrechnen würde, und ich meine, ich studiere nicht Mathematik, aber wenn man es durchrechnen würde, dann käme man günstiger heraus, als wenn man es einfach an Institutionen bezahlt, die ein 3-in-1-Paket verkaufen und die Person vielleicht nur ein 2-in-1-Paket brauchen würde und sie bekommen trotzdem das ganze Geld. Und wenn man es mal am leibhaftigen Leibe erfahren möchte, möchte ich auch Bezug nehmen, lustigerweise auf Simon Leuenberger. Sie hat in der Arena gesagt, man hat einen gesetzlichen Anspruch auf einen Heimplatz. Sie können das gerne probieren gehen, wie Sie das so finden, wenn Ihre Bettzeit bestimmt wird, Ihr Essen jeden Tag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß.
was ich da vielleicht auch noch ergänzen kann, ist, dass die Leistungen, die man als Person mit Behinderung erhält, bedarfsabhängig sind. Das bedeutet, wenn ich einen Bedarf an Assistenz habe, dann erhalte ich diese Assistenzstunden und die entsprechende Finanzierung aufgrund dieses Bedarfs. Oder ich erhalte die Finanzierung für einen Aufenthalt in einer Institution aufgrund des Bedarfs. Und nicht einfach so, sondern das ist wirklich von diesem Faktor abhängig. Und natürlich jeder Mensch, der diesen Bedarf nicht hat, erhält die entsprechende Leistung auch nicht. Deshalb erhalte ich zum Beispiel auch keine Sozialhilfe oder ich erhalte keine familienergänzenden Zulagen, weil ich keine Kinder habe und so weiter.
Ja, und dank diesen Sozialdetektiven, die sich so lustige Leute überlegt haben, ist es auch nicht so einfach, dass man da irgendwie verwechselt oder vertauscht wird, sondern auch logische Entscheide werden immer wieder angezweifelt und man ist einer gewissen ständigen Rechtfertigung über fortlaufende Gebrechen ausgesetzt.
Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zum
Okay. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Also für mich ist es aus der sozialen Perspektive sonnenklar, also es muss was gehen. Es hat jetzt für mich beim Zuhören vermehrt so einen Rechtfertigungscharakter gehabt und da bin ich nur interessiert, was die Begründungen sind aus finanzieller Perspektive für die Inklusion zu stärken, also lösungsorientiert sozusagen.
Ich denke, wenn ich hier vielleicht auch etwas ergänzen kann, ich denke, das, was wir gehört haben oder gemerkt haben, man ist hier auf relativ neuen Wegen und versucht, neue Dinge anzureißen, sei es politisch, sei es mit der Zusammenarbeit unter den Kantonen, mit den Organisationen, mit den Selbstbetroffenen. Und ich denke, das, was man nicht weiß, ist, wie teuer ist diese Gleichstellung, damit man dann am Ende an dem Punkt ist, an dem man gerne sein will, einfach weil man einfach auch eine neue Situation hat. Und ergo kann man auch nicht sagen, Inklusion kostet so viel oder darf so viel kosten, einfach weil es bei allen Ideen oder bei allen neuen Sachen immer wieder Vorstöße braucht, die man dann wieder neu justieren muss, bis es dann am Schluss, was ja dann auch das Ziel ist, in den Köpfen verankert ist und am Schluss oder zuerst im Herz verankert ist und dann in den Köpfen so. Und deswegen denke ich, dass die Frage ist, wie teuer kann es sein, die lässt sich nicht so beantworten.
Ich möchte noch etwas zum Geld sagen. Ich finde, die Frage ist falsch gestellt. Was darf die Inklusion oder die Gleichstellung kosten? Ich möchte die Frage stellen, was darf es kosten, die Inklusion nicht zu machen? Oder? Das Beispiel vorher vom Heim wurde bereits erwähnt. Wenn jemand privat wohnt mit einer großzügigen Assistenzleistung, ist das x-mal günstiger, als wenn jemand einen Heimplatz benötigt. Wenn wir Barrieren im Kopf von Arbeitgebern haben, die nicht bereit sind, Menschen mit einer Beeinträchtigung anzustellen, die eine hervorragende Ausbildung haben und anstatt einen gut bezahlten Job haben, Sozialleistungen bezahlen, Steuern bezahlen auf Gemeinde-, Kantons- und Bundesebene, sitzen sie zu Hause, allenfalls in sozialer Isolation und beziehen eine erbärmliche IV-Rente. Können wir uns solche Dinge leisten? Und ich glaube, das ist die Frage. Können wir uns als Schweiz oder als die ganze Welt eigentlich, können wir uns wirklich auch finanziell die Inklusion nicht leisten. Es ist die Frage ist nach meiner Meinung völlig falsch gestellt. Wir müssen diese Inklusion machen. Ich glaube, dass es nämlich auch volkswirtschaftlich am Schluss besser ist. Wir sprechen die ganze Zeit von Fachkräftemangel und haben x gut ausgebildete Menschen mit Beeinträchtigungen, die eben zu Hause vielleicht sitzen und von einer IV-Rente leben. Ich möchte alle bitten, die Frage hier wirklich einmal umgestellt zu überdenken. Danke.
Ich möchte noch das Wort Caroline erteilen.
Sie hat noch gerade eine Ergänzung. Ich unterstütze das 100%, beziehungsweise ich wollte es sagen und du bist mir zuvorgekommen, das ist sehr gut. Es ist interessant, oder? In allen Diskussionen stellt man die Frage, wie sie gestellt worden ist, ja, wie viel kostet das? Und ich glaube, etwas Wichtiges vergisst man dabei. Der Bedarf, den du erwähnt hast, Luana, der bleibt ja. Der bleibt. Und ich glaube, behaupten zu können, es stellt fast niemand in der Schweiz grundsätzlich zur Diskussion, dass diesem Bedarf auch entsprochen werden soll, also dass man den finanzieren soll. Also man muss eine Person, die sehbehindert ist, unterstützen, finanziell mit Hilfsmitteln, damit sie teilhaben kann. Das ist nicht darüber diskutiert. Natürlich, es gibt immer Kürzungen und die IV könnte besser sein, aber das ist nicht die Diskussion, die grundsätzlich geführt wird, sondern es ist vielmehr, in welchem System überhaupt? Und da landen wir bei dir, Roland. Und was man vergisst, ist, dass Segregation kostet, auch in dieser ganzen, und ich weiß, sie ist emotional geladen, aber ich greife sie trotzdem als Beispiel, auch in dieser ganzen Bildungsdiskussion im Moment. Oder? Wenn man bedenkt, ganz grob, Pi mal Daumen, ein Kind ein Jahr in der Sonderschule im Kanton Zürich, das kostet circa 100.000 Franken. Stellen Sie sich vor, man nimmt diese 100.000, man gibt sie der Lehrerin in der Regelschule und sagt so, und jetzt mach, dass du funktionieren kannst mit diesem Kind. Das ist nicht die Frage, wie viel man ausgibt, weil das Geld gibt man aus, man gibt es aus für die Menschen mit Behinderung schon heute, über die Sozialversicherungen in meistens segregierenden Systemen oder immer wieder segregierenden Systemen. Die Inklusionsinitiative, die sagt nicht einmal, wir wollen viel mehr Geld. Sie sagt, wir wollen ein System haben, in dem wir autonom, selbstbestimmt, gleichberechtigt leben können. Vielleicht wird es ein bisschen mehr oder sogar ein bisschen weniger kosten, aber es ist nicht ein riesen Unterschied. Inklusionsinitiative sagt nicht, wir wollen viel mehr Geld. Das ist nicht, was die Volksinitiative will.
Ich auch gerade sagen, Exklusion kostet ja sowieso schon Geld. Und wieso es dann nicht bei der Exklusion wegnehmen und in die Inklusion stecken? Da würde vielleicht dann auch gesamthaft die Schule profitieren, weil es auch eine andere Art von Sozialkompetenz dann den Kindern auf den Weg gibt und dann haben wir dann auch schon einen Schritt weiter gemacht für die gesellschaftliche Inklusion, weil heute diskutieren wir ja über die politische Inklusion. Aber das hat ja noch eine ganz andere Dimension. Das wollte ich auch noch ergänzen.
Man merkt, wir sind, es ging um politische Teilhabe und relativ schnell sind wir bei anderen wichtigen Themen. Das heißt, man merkt, diese politische Teilhabe ist wichtig, weil sie auch andere Themen wie zum Beispiel Finanzierung oder eben die Gleichstellung an sich thematisiert oder auch mithilft, diese zu verbessern. Ich fasse nochmal ein bisschen zusammen, was ich gehört habe von den Einzelnen, dass es Sinn macht, sich eben vielleicht auch gewisse Fragen einmal anders oder umgekehrt zu stellen, dass man auch den Mut hat, hinzustehen und zu sagen, hier bin ich und ich stelle mich quasi für gewisse Dinge zur Verfügung, damit es andere vielleicht dann auch einfacher haben. Und ich glaube auch, das Wichtigste, was heute auch mehrmals zur Sprache kam, ist, dass wir nur gemeinsam die Ziele erreichen, dass wir aufhören müssen mit diesem, wie es gesagt worden ist, diesem Gärtchendenken, sondern dass wir nur gemeinsam eine inklusivere und somit auch bessere Gesellschaft erreichen.
Demokratie.